reden wir über Geld. Der Podcast von Portfolio Concept. Deutschland hat gewählt, das ist unser Thema. Wir begrüßen Sie ganz herzlich. Ich bin Bianca Thomas.
Und ich bin Titus Schlösser.
Titus, ja, wir sitzen hier in Köln, ne? Mitten in der fünften Jahreszeit. Es ist Karneval. Wie jeck bist du eigentlich?
Schon jeck. Ich freue mich jedes Jahr auf die Karnevalszeit, gehe tatsächlich heute Abend auf eine Sitzung und ich merke nicht zuletzt, dass wir jetzt gerade Karneval haben, denn heute Morgen wurde ich von meiner 2,5-Jährigen am Frühstückstisch begrüßt und sie hat "Wenn dat Trömmelsche jeht" gesungen mit einem kräftigen Köller-Alaf.
Na Wahnsinn, ich bin ein norddeutsches Kind und das sagt mir alles gar nichts, also mir wurde es nicht in die Wiege gelegt. Aber ich habe vor ein paar Tagen ein Foto gesehen aus einer Wahlkabine. Ein junger Mann stand dort verkleidet. Das ist natürlich eine witzige Kombi, ne? Erst die Pflicht, dann das Vergnügen. Oder erst
vielleicht
die Wahl.
Vielleicht war es bei ihm umgekehrt.
Ja, vielleicht war es bei ihm umgekehrt. Erst die Wahl, dann die Feier. Ja, die Bundestagswahl, das ist unser Thema. Es gibt da viele Aspekte, Migration, Klimaschutz und. Aber wir kümmern uns in unserem Podcast ja um die Aspekte der Wirtschaft. Und Titus, wir haben dazu einen ganz spannenden, hochkarätigen Gast.
Ja, Bianca, den haben wir und er ist seit 5 Jahren Gast unserer Portfolio-Konzept-Herbstveranstaltung und er ist sicherlich einer der renommiertesten und einflussreichsten Ökonomen unseres Landes.
Und ich stelle ihn gerne unseren Hörerinnen und Hörern vor. Er ist Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg. Dort befindet sich auch das Walter-Eucken-Institut und das leitet er seit 2010. Er war Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, kurz der Rat der Wirtschaftsweisen. Und er war persönlicher Berater des Finanzministers AD Christian Lindner. Herzlich willkommen bei uns im Podcast Reden wir über Geld. Wir freuen uns auf Ihre Einschätzung, Professor Dr. Lars Feld. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Wir schießen direkt los mit der ersten Frage. Deutschland hat gewählt. CDU, CSU sind stärkste Kraft vor der AfD, SPD, den Grünen und die Linke. Wie deuten Sie denn dieses Wahlergebnis für den Wirtschaftsstandort Deutschland?
Nun, ich bin etwas verhalten in meiner Einschätzung gegenwärtig. Also die große Wirtschaftswende, die Deutschland meines Erachtens braucht, wird mit den Sozialdemokraten nicht einfach werden. Es hat viel damit zu tun, dass man eine Angebotspolitik durchführen muss und das immer für die Sozialdemokraten ein bisschen schwieriger ist im Grundsatz. Es hat vor allem auch damit zu tun, dass man in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik etwas tun müsste. Und da sind die Sozialdemokraten tief eingegraben und werden kaum Veränderungen mittragen. In der Steuerpolitik dürfte es auch schwierig werden. Und insofern bleiben eigentlich nur die Energiepolitik und verschiedene Themen der Deregulierung, bei denen man Hoffnung haben kann, dass mit den Sozialdemokraten Reformen stattfinden, die die Kostensituation für die Unternehmen verbessern.
Die Haushaltsplanung, Herr Feld, die wird für die neue Regierung ja auch extrem wichtig werden. Der Bundeshaushalt, der beträgt mittlerweile rund 480 Milliarden Euro. Wie sollte denn dieser Haushalt Ihres Erachtens gestaltet werden, um den vielen Herausforderungen der Gegenwart gerecht zu werden?
Nun, das ist ein riesiger Bundeshaushalt. Man muss auch sehen, dass wir im Grunde seit dem Jahr 2011 einen kräftigen Aufwuchs der Ausgaben beobachten konnten, insbesondere bei den Transfers. An zweiter Stelle im Ausgabenwachstum kommt der Staatskonsum und erst an dritter Stelle kamen dann die Investitionen. Und meines Erachtens sollte der Bundeshaushalt von der Struktur her so umgestaltet werden, dass mehr Investitionen möglich sind. Und wir werden ja auch in der Landesverteidigung nochmal deutlich mehr machen müssen. Das ist die Umstrukturierung des Haushaltes auf der Ausgabenseite. Und da finde ich schon, gerade wenn man diese lange Periode des Ausgabenwachstums sieht, dass in jedem Ressort Einsparmöglichkeiten bestehen und diese auch gehoben werden müssen. Das ist das allererste, was man angehen muss, bevor man auf die Einnahmenseite geht. Und ich denke, dass auch dort bei Steuervergünstigungen eine ganze Reihe von Möglichkeiten existieren. Ich wäre sehr vorsichtig, neue Steuervergünstigungen einzuführen, also etwa 7-prozentige Mehrwertsteuersätze oder Ähnliches. Und dann wird man natürlich auch darüber reden müssen, was ja jetzt schon passiert, ob man akut und schnell in kürzester Frist noch mehr Ausgaben für die Landesverteidigung mobilisieren muss. Ich formuliere das so ein bisschen vorsichtig, weil das ja von den Rahmenbedingungen international abhängt, von denen wir viel zu wenig wissen. Es gibt zwar die Reden von Donald Trump, von seinem Vizepräsidenten, von seinem Verteidigungsminister, die uns alle in Europa aufgewühlt haben, aber Verhandlungen haben wir noch nicht wirklich geführt. Und am Ende will ja Donald Trump einen Deal haben. Und Verhandlungen, ein Deal heißt ja, dass man sich zusammensetzt und ein Ergebnis produziert. Das kennen wir eben noch nicht. Also das sind alles Punkte, die meines Erachtens wichtig sind, bevor man jetzt nach riesigen Milliardenbeträgen ruft, ist das das Gebot der Stunde, nüchtern auf das Finanztableau zu schauen und zu fragen, was müssen wir eigentlich wirklich tun?
Jetzt muss ich Sie doch noch fragen, Herr Feld. Das Wort Schuldenbremse fiel jetzt gerade bei Ihnen nicht. Die ist aber stark diskutiert. Wie ist Ihre Ansicht?
Die Schuldenbremse ist schon lange stark diskutiert und es wird natürlich auch in der Koalition ein Knackpunkt sein. Ich bin sehr gespannt, auf was sich die Union einlässt. Ich kann nur sagen, die Behauptung, dass die Schuldenbremse in der Vergangenheit die Investitionen des Staates restringiert hätte, stimmt nicht. Das ist falsch. Es ist einfach eine falsche Behauptung, die immer wieder vorgebracht wird. Was die Schuldenbremse restringiert hat, das sind die Subventionen, die sich manche in der letzten Legislatur gewünscht haben. Da gab es eben dann nicht so viele Möglichkeiten, Subventionen auszuloben. Und die finanziellen Anforderungen, die wir in den kommenden Jahren etwa im Infrastrukturbereich haben, die lassen sich im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten, ohne die Schuldenbremse anzutasten, auch realisieren. Es ist wirklich die Frage, was macht man kurzfristig im Bereich der Landesverteidigung? Ist es notwendig, da sehr schnell sehr viel Geld zu mobilisieren, um aufzurüsten? Die Sicherheitskreise reden von 4 Jahren, das wäre sehr schnell. Dann würde man aber zu einem Instrument wie einem zweiten Sondervermögen Bundeswehr greifen, damit auch wirklich die Mittel für die Landesverteidigung eingesetzt werden und nicht über ein Aufbohren der Schuldenbremse am Ende doch nur mehr Transfers rauskommen.
Danke für die Klarstellung zu der Schuldenbremse und den Restriktionen oder eben auch Nichtrestriktionen. Sie waren seit 2022 Chefberater von ehemaligem Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP. Sollte Sie der jetzige Wahlsieger Friedrich Merz von der CDU anrufen, welche 3 Sofortmaßnahmen würden Sie ihm denn raten?
Nun, angesichts der aktuellen Diskussion würde ich ihm erstens dazu raten, an der Schuldenbremse strikt festzuhalten. Und nur dann, wenn sich im Zusammenspiel mit den USA klar ergibt, dass man sehr, sehr schnell stärker aufrüsten muss, auf ein Sondervermögen zu setzen. Zweitens würde ich ihm raten, in der Steuerpolitik zu Erleichterungen zu greifen, die Unternehmensbesteuerung zu reduzieren, weil auch da sieht man in der Interaktion mit den USA, dass die USA mit deutlichen Steuersenkungen daherkommen werden. Die Körperschaftssteuer soll auf 15% gesenkt werden. Und das ist im internationalen Wettbewerb sehr wichtig. Und dann würde ich drittens ihm raten, einen größeren Wurf im Bereich der Energie und der Energiepolitik zu machen, der Energie- und Klimapolitik, in dem Sinne, dass man den Energie- und Strommarkt viel stärker marktwirtschaftlich ausrichtet, damit auch richtige Anreize bestehen, um hier kosteneffizient Energie zu produzieren und eben auch Energie zu verbrauchen, sodass wir einerseits hinsichtlich der klimapolitischen Ziele weiter nach vorne kommen und andererseits bei den Kosten von Energie runterkommen. Das wären die 3 wichtigsten Maßnahmen meines Erachtens.
Sie hatten gerade schon den US-Präsidenten erwähnt. Donald Trump will also mit massiven Zöllen seine Deals durchdrücken. Diese würden natürlich auch die deutsche Wirtschaft betreffen. Wie könnten wir denn Ihrer Meinung nach uns dagegen wehren? Und glauben Sie, dass auch Friedrich Merz diese durch Verhandlungsgeschick abwehren könnte?
Es kommt alles auf Verhandlungen an und jemand wie Friedrich Merz hat sicher, wenn man die Situation aktuell betrachtet und auch vor dem Hintergrund der vergangenen Jahre und des amerikanisch-deutschen Verhältnisses der vergangenen beiden Legislaturperioden in den USA betrachtet, eine Chance in den Verhandlungen etwas zu erreichen und eine deutlich bessere Chance, als sie der nun dem Ende seiner Amtszeit entgegensehende Bundeskanzler Olaf Scholz hatte. Und auch gehabt hätte, wenn er im Amt bestätigt worden wäre. Das hat viel auch damit zu tun, dass Friedrich Merz sowieso Transatlantiker ist. Er war Vorsitzender der Atlantikbrücke. Er hat ein großes Netzwerk auch in den USA, nicht einfach nur über das, was Naheliegendes, über BlackRock, sondern auch in vielerlei anderer Hinsicht. Also von daher traue ich ihm dahingehend viel zu. Was Verhandlungen anbetrifft, dann sind die Parameter relativ klar. Also einerseits ist sehr klar, dass die USA höhere Zölle einsetzen wollen. Sie wollen damit Druck machen, um zu erreichen, was sie sich vorstellen im Hinblick auf die Europäer. Ein Punkt davon sind höhere Verteidigungsausgaben und die werden wir sowieso realisieren müssen. Der zweite Punkt sind die Zölle, die die Europäische Union den Amerikanern abverlangt. Und ich glaube schon auch, dass wir an der Stelle Erleichterungen schaffen können, ohne in irgendwelche Fallen zu treten, die sich aus dem WTO-Recht ergeben. Also insbesondere die Meistbegünstigungsklausel ist hier anzusprechen. Ich glaube aber, dass man das in gewisser Hinsicht umgehen kann, weil China ja mit hohen Subventionen für seine Autoindustrie daherkommt. Also ich glaube, dass wir an der Stelle gegenüber den USA viel mehr schaffen könnten. Und vielleicht muss man da auch etwas weiterdenken und etwas gewagter denken und nochmal überlegen, ob man nicht in bestimmten Bereichen so kleine Handelsverträge mit den USA schließen kann, die von Vorteil sind für die USA und dann auch für uns. Ich glaube, das sind Punkte, die man realisieren muss. Natürlich bleibt auch immer die Drohung im Raum, dass dann, wenn die USA scharfe Zölle erheben, wir ebenfalls scharfe Zölle erheben. Aber alles das bietet eben doch Verhandlungsspielraum und die Möglichkeit für einen Deal, wie Trump das nennt.
Welches Bild kommt Ihnen in den Kopf, wenn Sie an die Wirtschaftslage in Deutschland jetzt denken und wenn Sie daran denken, wie sie in einigen Jahren aussehen sollte?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Im Moment denke ich an Deutschland vor allen Dingen nach dem alten heineschen Diktum, ja, das es mich im Moment ein bisschen unruhig macht und um den Schlaf bringt. Es ist schon so, dass wir große Schwierigkeiten der deutschen Wirtschaft haben und Investitionen in immer geringerem Maße stattfinden. Das schlägt sich jetzt auf dem Arbeitsmarkt auch nieder. Das ist der aktuelle Zustand. Ich kann nur sagen, wenn ich bis zum Ende der Legislatur wegen mir gehe, dass ich die Hoffnung habe, dass sich das verbessert. Ich bin aber noch etwas verhalten, weil ich noch nicht sehe, was bei den Koalitionsverhandlungen rauskommt. Die ersten Äußerungen, die ich bisher gehört habe, lassen mich jetzt nicht himmelhoch jauchzend in die Luft springen und von einer großen Wirtschaftswende träumen.
Also ganz herzlichen Dank, Professor Dr. Feld. Wir werden Ihre Einschätzungen dann auch zu den kommenden Reformen und Entscheidungen weiterverfolgen.
Lieber Herr Professor Dr. Feld, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben. An der Stelle möchte ich unseren Kundinnen und Kunden gerne mitteilen, dass Herr Professor Feld auch im Jahr 2025 erneut Gast unserer Portfoliokonzept Herbstveranstaltung sein wird. Diese findet Ende Oktober statt und wir freuen uns dann einen Rückblick auf das Jahr 2025, vor allem aber auf einen Ausblick auf das ökonomische Jahr 2026 zu werfen.
Vielen Dank, ich freue mich auch sehr.
Titus, das war ein spannendes Interview mit Herrn Feld, wirklich toll. Was sind denn eigentlich deine Takeaways von der Wahl? Also was nimmst du mit?
Also ich nehme mit, wir haben jetzt ein Wählerergebnis. Wir hatten eine hohe Wahlbeteiligung, das ist schon mal gut. Und die neue Regierung muss jetzt sehr schnell handlungs- und sprachfähig sein, denn die globale Geopolitik wartet nicht auf Deutschland. Koalitionsverhandlungen, das haben wir mal nachgeschaut, dauern im Schnitt 49 Tage. Das deckt sich so einigermaßen mit dem von Herrn Merz erwähnten Koalitionsvertrag bis Ostern. Mhm. Allerdings brauchten die Koalitionsverhandlungen mit Union und SPD im Schnitt sehr viel länger. 2017 waren es über 170 Tage, also fast ein halbes Jahr. Diese Zeit haben wir definitiv nicht. Definitiv, aber hören wir doch mal rein, was Herr Merz zu seiner Zeitplan sagt.
Die Themen drängen, sie dulden keinen Aufschub und deswegen lege ich Wert darauf, dass wir zügig jetzt in die Gespräche eintreten und dass wir vor allem in drei großen Themenbereichen Klarheit verschaffen. Das eine ist in der Außen- und Sicherheitspolitik. Die Lage auf der Welt verändert sich jeden Tag in dramatischer Weise. Da braucht es eine handlungsfähige deutsche Regierung. Das zweite ist das Thema Migration. Auch hier braucht es schnelle Entscheidungen. Und das dritte ist das Thema unserer Wirtschaft. Ich gehe davon aus, unverändert, dass wir einen guten Koalitionsvertrag mit den Sozialdemokraten verabreden können und dass wir das auch in einer überschaubaren Zeit machen, sodass wir dann wirklich Ostern eine handlungsfähige Regierung mit Mehrheit im Deutschen Bundestag haben.
Und Titus, was traust du der SPD zu?
Ja, gute Frage. Ob sie dieses Tempo mitgehen kann, weiß ich nicht. Wenn ich hier die ersten Aussagen wie von Frau Esken deute, dass sich die Partei erstmal neu finden muss, lässt das nichts Gutes verheißen. Lars Klingbeil sagt, eine Regierungsbildung steht noch vor einigen Hürden. Ob das ausgemachte Sache ist oder vielleicht zu dem politischen Pokern dazu gehört, weiß ich nicht. Auch hier können wir ja vielleicht kurz reinhören.
Ob es zu einer Regierungsbildung kommt, ob die SPD in eine Regierung eintritt, das steht nicht fest. Das sind Entscheidungen, die in den nächsten Wochen und Monaten getroffen werden. Ich sage hier allerdings sehr klar, der Ball liegt erstmal bei Friedrich Merz. Auch auf die Sozialdemokratie zuzukommen, das Gespräch zu suchen, zu sondieren, Verhandlungen zu führen, dann werden die Mitglieder der SPD entscheiden. Alle diese Schritte liegen vor uns.
Ja, es braucht jetzt ein entschlossenes und konsequentes Handeln, auch damit die Bürger unseres Landes merken, es geht voran. Und insofern fand ich die Einschätzung von Herrn Professor Feld auch interessant und kann die auch sehr gut nachvollziehen.
Ja, das war wirklich sehr interessant, was Herr Feld auch dazu sagte. Jetzt wollen wir natürlich auch auf die globalen Kapitalmärkte schauen, besonders hier in unserem Podcast. Und kannst du uns die einschätzen, wie die reagiert haben?
Also global hatte der Ausgang unserer Wahl keine nennenswerten Einflüsse. Es wurde erwartet, dass die Wahl geordnet abläuft und künftig eine stabile neue Regierung übernehmen wird. Das ist auch der Fall. Der DAX hat allerdings Vorschusslorbeeren bekommen. Er ist in diesem Jahr schon rund 13% gestiegen und hat schon eine gewisse neue wirtschaftsfreundliche Politik vorweggenommen. Insbesondere ist dies bei deutschen Rüstungswerten zu sehen, die teils sehr ordentliche Kurszuwächse verzeichnen konnten. Interessant ist, dass seit der Wahl, also jetzt in den letzten wenigen Tagen, der deutsche MDAX, der ja eher den Mittelstand repräsentiert, deutlich besser abgeschnitten hat. Bei diesen Unternehmen ist der Einfluss der wirtschaftlichen Rahmenparameter, die die Politik ja beeinflussen kann, größer als bei global agierenden Konzernen. Wichtig ist der Einfluss der neuen Regierung an den Anleihenmärkten zu beobachten. Denn die künftige Fiskalpolitik wird klar Einfluss nehmen auf A, die Schuldenhöhe des deutschen Staates, Stichwort Schuldengrenze, haben wir eben mit Herrn Professor Feld besprochen, und somit auch auf die Verzinsung, die Investoren fordern dafür, dass sie dem deutschen Staat Geld leihen.
Das nochmal so zur Einschätzung der Reaktion an den Märkten. Jetzt habt ihr eure Anlagestrategien, wie ihr ja die Vermögensbildung und die Vermögensverwaltung stemmt. Welchen Einfluss hat denn das Ergebnis der Bundestagswahl auf eure Anlagestrategien?
Also wichtiger denn je ist es aktuell zu unterscheiden zwischen fundamental wirtschaftlichem Umfeld und politischen Nachrichtenlage. Für die Kapitalmärkte stehen die volkswirtschaftlichen Entwicklungen und die Entwicklung der einzelnen Unternehmen an allererster Stelle. Und politische Veränderungen haben in aller Regel nur eine deutlich untergeordnete Rolle. Dies gesagt, gibt es auch Ausnahmen zu genau dem.
Genau, wenn man in die USA schaut, sieht es da ein bisschen anders aus.
Nämlich, wenn ich an Herrn Trump denke, das würde ich aber nicht mit einer Wahl hier in Europa vergleichen. Das System in den USA ist ein anderes und der Präsident hat andere Vollmachten, als das hier ein Bundeskanzler hat. Nun aber zu der Antwort zu deiner Frage. Konkret, wir haben vor der Wahl und jetzt unmittelbar nach der Wahl keine Anpassungen an unserer Depotausrichtung vorgenommen. Wir werden allerdings den Koalitionsvertrag genau lesen und daraus ableiten und analysieren, inwiefern es für einzelne Sektoren Auswirkungen haben kann. Stichwort insbesondere Strompreise und Strompreisentwicklung, die natürlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland durchaus signifikant sind.
Jetzt stagniert die Wirtschaft schon seit etlichen Jahren, 5, 6 Jahre sind es. Und glaubst du denn, dass der neue Kanzler bzw. die neue Regierung, die dann geformt wird, könnten die es schaffen, dass diese Stagnation beendet wird? Oder auch welche wirtschaftlichen Impulse siehst du denn? Vielleicht magst du auch Stagnation mal eben kurz erklären.
Ja, Stagnation, also dass die Wirtschaft hat sich nicht weiter entwickelt, bedeutet, sie ist zwar seit 2019 erstmal geschrumpft, da kam die Corona-Krise für alle unerwartet, ist dann 2020 wieder angesprungen und ist bis heute in etwa auf dem Niveau von 2019. Und insofern kann man schon sehr klar sehen, wenn man sich das auch grafisch vorstellt, es ging runter, es ging rauf und jetzt sind wir immer noch auf dem Stand von 2019, dass das natürlich kein Wirtschaftswachstum zur Folge hat, was anders ist als in anderen Ländern, insbesondere in den USA. Wir sprachen im ersten Podcast drüber, erwarten wir in diesem Jahr Wirtschaftswachstum von 2,5% und die sind seit 2019 mit dem kleinen Einbruch in der Corona-Zeit danach stetig gestiegen. Zu deiner Frage, die Aufgabe der Politik ist es, sinnvolle und wichtige Rahmenparameter für die Wirtschaft zu schaffen und in der die Wirtschaft arbeiten kann. Und die strukturellen Rahmen sind nicht gut. Konkretes Beispiel, was ja auch in der Presse immer wieder diskutiert wird, sind die zu hohen Industriestrompreise. Da liegen wir in Deutschland bei rund 16,5 Cent pro Kilowattstunde. Der europäische Schnitt sind unter 14 Cent. Es gibt einige Länder, die liegen eher bei 12 Cent und deshalb ist es auch nicht ganz verwunderlich, dass gerade die energieintensiven Unternehmen sich überlegen, investiere ich neu in den Standort Deutschland oder gehe ich irgendwo hin, wo die Strompreise günstiger sind. Also das wird eine Aufgabe für die Politik werden. Hier gab es sicherlich handwerkliche Fehler bei der Energiewende, die richtig ist, hin zu Erneuerbaren, ohne Frage, aber da wurde der zweite und dritte Schritt vorm ersten gemacht, Stichwort fehlender Ausbau der Netzinfrastruktur.
Und das mahnte ja auch vorhin Professor Feld an, ne? Dass da wirklich was gemacht werden muss. Ja.
Dennoch bin ich auch ein ganzes Stück weit optimistisch. Vielleicht ein Hauch optimistischer als Herr Professor Feld. Denn die Politiker haben erkannt, es ist eine Minute vor 12 oder anders gesagt 4 Jahre vor der nächsten Wahl. Und wenn sich jetzt nichts erkennbar ändern sollte, dann wird 2029 die AfD die Koalitionsgespräche führen. Und Söder nannte es passend die letzte Patrone der Demokratie. Ich denke, wir können es schaffen oder die Politik kann es schaffen, Impulse zu setzen, sodass in Deutschland wieder ein neues Gefühl, ein Erwachen entsteht. Positive Nachricht kam letztens, dass die Konsumnachfrage in Deutschland leicht zugenommen hat. Im Übrigen genau das Gegenteil von dem, was gerade in den USA passiert. Nämlich in den USA hat das Konsumentenvertrauen leicht nachgelassen zum wiederholten Mal. Wir erkennen auch positive Anzeichen aus China, dass hier langsam ein Stimmungswandel wahrzunehmen ist. Das wäre für uns als Exportnation sehr wichtig. Es gibt einen weiteren Punkt, der mich positiv stimmt, nämlich die sogenannte Aktienrente. Wenn sie kommen sollte, sie wurde ja von der FDP vorgeschlagen, sie wurde in der letzten Legislaturperiode nicht umgesetzt. Wenn sie kommen sollte, wird massiv Geld in den Kapitalmarkt, gerade auch in den Aktienmarkt investiert. Das sollte sich positiv auf die Kurse auswirken. Und ich würde mir wünschen, dass wir in Deutschland wieder etwas mehr Aufbruchsmentalität bekommen. Wir leben hier in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt und bei allem Ärger über das, was nicht gut läuft, und darin sind wir Deutschen ja bekanntlich gut, leben wir global getrachtet sehr, sehr gut. Und da fällt mir doch das Liedtitel ein, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ein bisschen diese Einstellung täte uns in 2025
Das gut. War die neue deutsche Welle, oder? Geiersturzflug, oder
genau
nicht?
Genau die.
Ja, ja, ja. Wir erinnern uns. Sag Titus, gibt es denn auch Risiken, die du jetzt für Kapitalanleger siehst nach diesem Wahlergebnis? Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, die gibt es. Und es ist auch wichtig, dass wir auch darüber sprechen, weil die Welt besteht nicht nur aus Chancen, sondern eben auch aus Risiken. Kurzfristiges Risiko sehe ich, dass wenn die Koalitionsverhandlungen scheitern sollten, wir deutliche Abwärtsrisiken sehen. Unsicherheit ist per se nicht gut für den Kapitalmarkt, für den Aktienmarkt. Und das ist so der eine Aspekt. Viel wichtiger noch, die deutsche Wirtschaft duldet keine weitere Aufschiebung von Reformen. Also insofern sind sie zwingend notwendig. Das ist so der eine Part. Und die mittelfristige ist, dass die neue Regierung es eben nicht schafft, die Rahmenparameter für die Wirtschaft besser zu setzen. Und dann könnte Deutschland zum kranken Mann Europas werden. Und das wäre sicherlich nicht gut. Das erwarten wir aber auch derzeit nicht, muss ich auch klar dazu sagen.
Einige behaupten ja, wir sind schon der kranke Mann Europas. Nee,
sind wir nicht. Okay. Wir dürfen uns nicht so schlecht reden.
Ah, okay, wunderbar. Nochmal in aller Kürze vielleicht, also Es passiert immer so viel zwischen unseren Podcast-Folgen. Wir würden ja am liebsten viel häufiger irgendwie zu Ihnen sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Nochmal ganz kurz, seitdem ist viel passiert, seitdem wir uns das letzte Mal hier getroffen haben. Vielleicht magst du mal eben kurz zusammenfassen, Titus, was ist denn das Wichtigste?
Neben der Bundestagswahl, der wir uns heute ausreichend gewidmet haben, würde ich gerne drei Dinge erwähnen. Zum einen gab es die neue chinesische KI-Funktion, also künstliche Intelligenz namens DeepSeek. Und die war überraschend insofern aus China kommend, bis jetzt war ja USA dominierend in dem Segment, dass sie sehr, sehr günstig entwickelt wurde und relativ leistungsstark ist. Und das hat einen Kursrutsch in den USA, insbesondere bei den Tech-Werten, insbesondere bei den bei uns im letzten Podcast angesprochenen glorreichen Sieben geführt, sodass diese glorreichen Sieben dieses Jahr ein Minus von 7% verzeichnen, angeführt im Übrigen von Tesla, die seit 1.1. bis heute mit minus 25% Kursverlust zu Buche stehen.
Mhm. DeepSeek ist also der Konkurrent eigentlich zu ChatGPT, kann man sagen.
Es ist ein Konkurrent Zunächst wurde es als, oje, sind denn diese ganzen riesigen Investitionen in die KI überhaupt noch notwendig, wenn ich jetzt auf einmal das alles viel günstiger geht? Sehr schnell danach hat sich die Meinung durchgesetzt, nein, das ist gut. Man muss natürlich sagen, wenn wir eine neue Industrie haben oder eine neue Technik haben, dann wird es immer wieder neue Revolutionsstufen davon geben. Und ich glaube, heute hat sich durchgesetzt, was ich auch durchaus sehr teile, es wird die KI-Anwendung geben, die auf absoluten Leistungschips und die auch weiterhin teuer sein wird, beruht. Die kann man vielleicht dafür verwenden, Arzneimittel zu entwickeln, wo wirklich sehr viel Rechenleistung etc. notwendig ist. Aber es ist auch eine Demokratisierung der KI, das heißt, es gibt dann auch günstige KI-Anwendungen für nicht so komplexe Arbeitsschritte. Mhm. Zum Zweiten gab es das von Donald Trump initiierte Projekt Stargate, in dem sich unterschiedliche Unternehmen dazu committed haben, in den USA 500 Milliarden Euro in neue KI-Investitionen, Datenzentren etc. zu investieren. Das halte ich für bemerkenswert, einfach anhand der Dimension 500 Milliarden. Wenn wir überlegen, was wir hier in Europa investieren, ist das auch vielleicht ein kleines Aufwachen, was noch notwendig ist. Zeigt aber auch, dass die Unternehmen, die mit KI zu tun hat, sicherlich in den nächsten Jahren noch viel, viel vor sich haben und Investitionen anstehen. Und zum Dritten, jüngst hat Apple bekannt gegeben, alleine in Texas 500 Milliarden US-Dollar in den nächsten 4 Jahren zu investieren für neue Datenzentren, für die eigene KI-Anwendung von Apple. Und all das zeigt, das ist ja jetzt nur, sind nur Beispiele, andere Unternehmen haben auch, Microsoft 60 Milliarden und. Da passiert sehr, sehr viel. Insofern, weil es ja auch in der letzten Folge mal kurz angesprochen wird, ist KI eigentlich eine Blase, wie damals am neuen Markt. Ich glaube, diese Zahlen belegen, hier wird richtig Geld investiert, da kommen auch Gelder an. Und das ist eine Technik, die noch am Anfang steht und da wird noch viel passieren.
Mhm. Und viel Technik wandert von Kalifornien Richtung Texas.
Ja.
Wenn man da mal so genauer nachschaut, ist auch eine interessante Bewegung. Titus, wir haben zum Schluss noch wieder etwas mitgebracht für unsere Hörerinnen und Hörer, nämlich eine Börsenweisheit. Wir hatten ja gesagt, wir bringen immer zum Schluss entweder eine Weisheit mit oder einen Chart. Und natürlich mit der Bundestagswahl gibt es eine Weisheit, nämlich politische Börsen haben kurze Beine. Bedeutet das, dass die Märkte sich also nach politischen Events ganz schnell wieder einpendeln? Und woran liegt das dann, Titus? Wie deutest du diese Weisheit?
Ja, politische Ereignisse treten natürlich die ganze Zeit in der Welt auf und die, so zeigen Untersuchungen und auch unsere Erfahrung, haben in aller Regel kurzfristige Auswirkungen auf die Märkte. Insofern sollten sich Anleger auf diese Events nicht zu sehr einstellen. Historisch betrachtet haben sich die Märkte nach solchen Events, nach wenigen Wochen immer wieder korrigiert und dann waren das sogenannte Non-Events. Die Anleger sollten unbedingt den Fokus auf die wirtschaftlichen Fundamentaldaten legen. Wie entwickeln sich Umsätze, wie entwickeln sich Umsatzmargen, also Gewinnmargen und sich nicht vom politischen Lärm ablenken lassen.
Ja, spannend, Titus. Also sich dann auch die längerfristigen Trends und Wirtschaftsgegebenheiten anschauen und eben nicht nach politischen Events. Ist es so?
Genau so ist es.
So ist es. Es war toll. Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzungen und Impulse, genauso wie von Professor Dr. Feld. Wie schön, dass er bei uns war. Wirklich super. Ich bedanke mich bei dir, Titus, und bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss.
Ja, Bianca, es hat Spaß gemacht. Schön, dass wir auch das erste Mal einen Gast mit dabei hatten. Und ich sage auch Ihnen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Abonnieren Sie uns gerne und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Das war Reden wir über Geld, der Podcast von Portfolio Concept. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite unter www.portfolio-konzept.de. Die rechtlichen und Risikohinweise sind von großer Bedeutung. Sie finden diese in den Shownotes in jeder Folge. Lesen Sie sie gerne nach.